Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über die Bitcoin-Holdings von öffentlichen Firmen. Wir sprechen über den möglicherweise zentralisierten NFT-Markt. Die russische Sberbank führt ein Krypto-ETF ein und wieso Vitalik Buterin viele Trends im White Paper bereits vorausgesagt. Bevor ich aber loslege, Leute, erstmal ganz gutes und frohes neues Jahr wünsche ich euch, hoffentlich mit sehr viel Erfolg, sehr viel Gesundheit und natürlich profitablen Trades. Wir werden wie gewohnt diese Woche ganz normal mit dem Podcast weitermachen, mit den Analysen wird es wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen gehen, aber die Podcasts werden ganz normal erscheinen. Bringen wir in diese erste News-Story, und zwar geht es um die Bitcoin-Holdings von öffentlichen Firmen im 2021. Denn diese Zahl ist gemäß dem Analysten Willy Wu recht in die Höhe gestellt. Dafür übrigens ein kleiner Tipp von meiner Seite. Bitcointreasuries.net ist eine super Seite, bei welchem so die öffentlichen Firmen, aber auch Regierungen, die Bitcoin halten, getrackt werden. Da sehen wir natürlich an erster Stelle MicroStrategy mit einem Wert von etwa 5,8 Milliarden US-Dollar, also mit knapp 124.000 Bitcoin, Tesla mit 2 Milliarden US-Dollar und dann Square mit 377 Millionen US-Dollar im Vergleich. Wir sehen, dass sehr viele öffentliche Firmen bereits Bitcoin halten. Die Idee oder das Konzept, dass Bitcoin allenfalls ein Inflationshedge sein könnte, scheint sich immer mehr durchzusetzen. Es kommt wirklich auch bei entsprechend anderen Firmen gut an, dass man Bitcoins haltet in den Büchern. Und jetzt so ein bisschen die Frage, welche große Firma kommt als nächstes? Denn wenn wir in der Liste nach unten gehen, sehen wir relativ viel Technologiefirmen, aber auch eben Blockchain-Firmen, die entweder im Mining aktiv sind oder im Investmentbereich, wie zum Beispiel Galaxy Digital. Da macht es durchaus Sinn, dass sie Bitcoins halten, aber wo wird das nächste, ich sag mal, Tesla oder Walmart-mäßiges Unternehmen kommen, um Bitcoin zu kaufen und in den Büchern zu halten? Da wird es sicher spannend sein und auch spannend bleiben für 2022. Als nächste News Story sprechen wir über NFTs, denn da kam es am Wochenende wieder mal zu einem Hack, leider. Und dieses Mal wurden 16 NFTs von einem Kunsthändler gestohlen, unter anderem aus der Kollektion der Bored Ape Yacht Clubs und der Mutant Ape Yacht Clubs. Da wurden etwa diese 16 NFTs im Wert von 2,2 Millionen US-Dollar gestohlen durch eine Phishing-Attacke, also durch einen Link, den die Person angeklickt hat. Jetzt die Kontroverse da ist hauptsächlich, dass die Person dann auf Twitter gegangen ist und gesagt hat, bitte sofort einfrieren, und der NFT-Marktplatz OpenSea hat das dann sofort gemacht. Jetzt hat das eine gewisse Kontroverse ausgelöst, weil die Leute sich immer gedacht haben, ja, aber wartet mal, NFTs und Kryptos, das sollte ja alles dezentralisiert sein. Wie kann eine Einheit dafür sorgen, dass diese NFTs gesperrt werden? Jetzt muss man da ein bisschen unterscheiden. Wenn wir auf einer Handelsplattform, die komplett zentralisiert ist, wie OpenSea, ein NFT anbieten, dann gehört das NFT ganz kurzfristig zu OpenSeas Besitz. Technisch gesehen ist es zwar immer noch auf der Blockchain, wird auch entsprechend da abgebildet, aber OpenSea kann natürlich die NFTs einfrieren, die entsprechend zum Verkauf angeboten werden auf dem Marktplatz. Bedeutet also, sobald ihr ein NFT auf einen zentralisierten Marktplatz anbietet, kann der Marktplatz entsprechend da gegenwirken und eure NFTs allenfalls sperren. Die Lösung für dieses Problem ist sicher ein dezentralisierter Marktplatz. Da kann es dann aber noch zu mehr Sicherheitsproblemen kommen, denn wie gesagt, die meisten Leute, die NFTs traden, sind technisch nicht so bewandt und dann kommt es eben entsprechend zu diesen Hacks. Mein Tipp da, und ich werde da sehr wahrscheinlich in den kommenden Wochen noch ein bisschen ein detaillierteres Video bzw. einen Podcast dazu machen, nämlich das Thema Sicherheit. Klickt nie auf Links, die ihr via Private Message auf Discord oder auf Telegram erhalten habt, denn das sind meistens Fakes. Das heißt, wenn irgendjemand euch versucht, irgendein Gewinnspiel oder eine NFT-Kollektion anzudrehen und das via Private Message macht, dann am besten gleich ignorieren. Dann springen wir nach Russland, denn die russische Sberbank, die größte Bank in Russland, bietet einen sogenannten Blockchain-Index-Fonds an, also ein ETF auf Blockchain basierend, aber auch hier wieder mal, also keine Blockchain-Produkte an sich, das heißt nicht irgendwie Bitcoin und NFTs, sondern es sind Firmen, die im Blockchain-Bereich aktiv sind. Unter anderem sind das Firmen wie zum Beispiel Coinbase, also die Kryptobörse, aber auch Galaxy Digital sowie der Blockchain-Dienstleister DigiIndex. Und da ist natürlich jetzt interessant, da man den Leuten so ein bisschen das Thema näher bringen möchte, ohne dass man ihnen direkt die Kryptos verkauft. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen eine Vorstufe, denn die Leute, vor allem auch in Russland, hieß es oft von Regierungsseite, dass man Kryptos nicht akzeptieren möchte, zumindest nicht als Zahlungsmittel. Wie es sich beim Invest hält, ist dann natürlich die andere Frage, das werden wir sicher noch sehen. Aber in diesem Zusammenhang glaube ich, dass das der erste wichtige Schritt ist. Die Leute in Russland können diesen ETF ab etwa 10 Rubel, also etwa 0,013 US-Dollar kaufen und das Ganze in Rubel bezahlen. Bei so ziemlich jedem russischen Broker wie auch der Sber Investment Applikation kann man diesen ETF entsprechend kaufen. Und dann noch zum Schluss ein interessanter Rückblick von Vitalik Buterin, dem Mitgründer von Ethereum. Da geht er in einer Twitter-Konversation darauf ein, welche Trends das White Paper vorausgesagt hat und welche Trends eben überhaupt nicht. Jetzt, was er komplett verpasst hat, sind sicher das Thema der NFTs. Da sagt er ganz offen und ehrlich, das habe ich verpasst von A bis Z, habe mich gar nicht damit befasst. Er sagt aber, dass zum Beispiel DeFi und dezentralisierte Applikationen etwas war, was Ethereum schon 2014 und 2015 vorausgesagt hat. Was er auch sagt, ist, dass zum Beispiel ein dezentralisierter Marktplatz ähnlich wie Uniswap auch so ein bisschen in der Überlegung des White Papers drin war. Er sagt auch, dass zum Beispiel das Thema der Stablecoins extrem wichtig ist und dass er das schon 2014 und 2015 gesehen hat. Etwas, was mich persönlich überrascht hat, ist, dass er anfangs bullish auf Bitcoin Cash war, also BCH. Nämlich aus dem Grund, weil er gesagt hat, dass die Idee der Skalierung durch die Blockgröße eventuell da eine Lösung zur Skalierung bilden könnte im Vergleich zur traditionellen Blockgröße bei Bitcoin. Jetzt sagt er aber, Stand heute ist nach wie vor das größte Problem und die größte Herausforderung von Ethereum, dass man günstig und gut skalieren kann. Er sagt aber, Bitcoin Cash ist dabei ein gescheitertes Experiment und er sagt, dass sie nach wie vor andere Skalierbarkeits Methoden verfolgen müssten. Ganz, ganz spannend. Ich kann den Thread auf jeden Fall empfehlen, werden das Ganze natürlich im Podcast verlinken. Das war's von der heutigen Podcast-Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann.